Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Mein Name ist Lucy und ich sitze heute leider alleine hier. Eigentlich mache ich diesen Podcast ja zusammen mit Annika. Und eigentlich sprechen wir in diesem Podcast auch über psychische Störungsbilder. Wir gehen eigentlich in jeder Folge auf ein Störungsbild ein, erklären das Störungsbild an sich, gehen auf die Diagnostik, auf Diagnosekriterien ein und berichten euch was über Therapiemöglichkeiten. Annika und ich sind beides ausgebildete, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und arbeiten in der Psychiatrie. Ich arbeite dort Vollzeit in einer Station für Suchterkrankte und Annika ist eigentlich hauptberuflich Studentin. Annika studiert Psychologie, ist aktuell in ihrem Masterstudium und wir haben uns überlegt, dass wir keine richtige Sommerpause machen, sondern dass dann diese Folge und die zwei, die danach kommen, werden so Art Sonderfolgen werden. Dadurch haben wir etwas weniger Arbeit, weil wir nicht so viel vorbereiten müssen, weil ich arbeitstechnisch aktuell sehr eingespannt bin und Annika in ihrem Studium aktuell sehr eingespannt ist. Und deswegen wird diese Folge eine Sonderfolge sein. Und ich werde hier heute leider alleine über Vorurteile in der Psychiatrie sprechen. Vorurteile gegenüber der Psychiatrie selbst, aber auch Vorurteile gegenüber Leute, die dort in Behandlung gehen oder gegangen sind. Die nächste Folge wird Annika dann alleine machen. Die geht dann so über die rechtlichen Grundlagen in der Psychiatrie. Wie zum Beispiel, was ist ein Psych-KG? Das ist also, warum und wann und wie kann jemand gegen seinen Willen beispielsweise in eine Psychiatrie eingewiesen werden? Oder wie sieht es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus? Was haben denn da die Kinder für Rechte? Inwieweit haben die Eltern da noch ein Mitrederecht bei bestimmten Behandlungsformen? Oder wenn jemand zum Beispiel einen gesetzlichen Betreuer hat, inwieweit hat der Macht über die betroffene Person, die in Behandlung ist, wie viel Entscheidungsgewalt hat die Person? Das ist jetzt so, was wir in Angriff nehmen wollen. Und danach die Folge, also die dritte Folge, diese Folge, dann kommt eine Folge mit den rechtlichen Grundlagen und danach noch eine Folge, wo wir einfach nur erzählen. Wir reden praktisch so über unseren Berufsalltag in der Psychiatrie, werden so das Best-of, die Geschichten erzählen, die wir parat haben, die schönsten Geschichten, vielleicht auch die schlimmsten Geschichten. Da werden wir einfach nur quatschen. Das ist dann auch, ja, kann man einfach nur ganz entspannt zuhören. Genau, und wie gesagt, ich werde in dieser Folge über Vorurteile in der Psychiatrie sprechen. Und wenn man das Wort Psychiatrie hört oder wenn man daran denkt, ist das leider oftmals erstmal mit Negativen verbunden, was natürlich sehr schade ist, denn das wirkt auf viele natürlich auch direkt abschreckend. Ich versuche halt in dieser Folge diese Vorurteile etwas aufzuräumen und eventuell hört mir ja auch gerade jetzt jemand zu, der vielleicht sogar eine Therapie anstrebt und aufgrund von Vorurteilen dann Angst hat, sich in eine stationäre Behandlung zu begeben. Und wir hatten auf Instagram gefragt, was euch in den Kopf kommt, wenn ihr das Wort Psychiatrie hört oder was ihr eventuell für Vorurteile habt. Und da hatte jemand geschrieben, dass wenn man einmal dort war, dass man erst recht verrückt ist oder dass die Leute, die mal in einer Psychiatrie in Behandlung waren oder sind, dass sie dann als verrückt, gestört oder abnormal abgestempelt werden und dann somit direkt in eine Schublade gesteckt werden. Und das ist etwas, was zum einen unfassbar traurig und schade ist, aber auch zum anderen unfair gegenüber Betroffenen und auch unverschämt. Generell haben Menschen, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind, oft mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Und die werden auch in der Gesellschaft oftmals nicht so akzeptiert oder angenommen wie nicht erkrankte Menschen oder Menschen mit einer chronischen, symptomatischen Erkrankung. Aber warum ist das dann so? Und ich denke, das liegt daran, dass die Psychiatrie selbst mit vielen Vorurteilen behaftet ist und auch mit sehr vielen Negativen. Und das springt dann automatisch auf Menschen über, die dort in Behandlung gehen oder dort mal eine Behandlung wahrgenommen haben. Viele, aber nicht alle, aber wie gesagt, viele stellen sich eine Psychiatrie ungefähr so vor. Altes Backsteingebäude, sehr triste Umgebung, hohe Zäune, Die Stationen selbst sind auch sehr trist gestaltet. Weiße, kahle Wände, alte Möbel, teils recht runtergekommen. Also, ja, zugegeben, nicht alle Kliniken sind jetzt frisch renoviert und sind auf den neuesten Stand und haben die schönste Innenausstattung. Aber ich denke, die meisten werden überrascht, wie eine Klinik von außen als auch von innen tatsächlich aussieht oder aussehen kann. Die Gestaltung der Station selbst ist auch nicht einfach so willkürlich gewählt. Es wird schon darauf geachtet, dass das zum Beispiel eine Wandfarbe gewählt wird, die eher was Beruhigendes ausstrahlt und nichts Unruhiges, dass auch keine unruhigen Bilder an der Wand hängen oder auch irgendwie gruselige Bilder an der Wand hängen oder so. Denn dort sind natürlich auch psychisch kranke Menschen, zum Beispiel auch Menschen in der Psychose oder so. Und die können natürlich dann bei solchen Bildern, Beispiel, da hängt sehr ein unruhiges Bild oder ein sehr gruseliges Bild, triggert solche Patienten extrem. Und alleine schon bei der Ausstattung, der Gestaltung der Station wird halt auf sowas geachtet. So eine Kleinigkeit, die einem vielleicht gar nicht auffällt, die ist extra bedacht und hat vielleicht ihren Sinn. Aber auch das Klinikgelände selbst ist vielleicht, glaube ich, auch etwas anders, als man sich das vorstellt. Einige waren vielleicht schon in der Psychiatrie, andere arbeiten da und wieder andere waren vielleicht noch nie an einer Psychiatrie, in einer Psychiatrie und können sich vielleicht so gar nichts vorstellen. Aber vielleicht so an diejenigen gerichtet, die jetzt so ein Bild vor Augen haben mit hohen Zäunen, mit hohen Mauern, trist, ab vom Schuss. Das stimmt so nicht. Eine Psychiatrie ist schon etwas privater gelegen, heißt aber nicht, dass die jetzt Kilometer weit auf dem Land liegt, sondern bedeutet auch, dass die Stationen etwas nicht, beispielsweise nicht direkt an der Straße liegen oder dass das Klinikgelände nicht direkt durch Passanten betretbar ist. So meine ich das, dass das ein bisschen privater ist, aber es ist schon, ja, viele Kliniken sind mit viel Grün gestaltet, haben ein eigenes großes Gelände, mit einem eigenen Park, wo man spazieren gehen kann, mit den Angehörigen oder die Patienten natürlich auch alleine. Also es wird schon versucht zu gestalten, dass man sich wohlfühlen kann. Nicht jeder fühlt sich dort wohl, ganz klar, auf gar keinen Fall. Aber es wird schon versucht, so gestaltet zu werden, dass die Leute sich wohlfühlen und dass es ein ruhigen Eindruck macht. Und da ist nichts mit hohen Mauern, mit hohen Zäunen. Das gibt's. Also es gibt zum Beispiel auch Stationen, die haben ihren eigenen Garten, der ist eingezäunt, aber das dient auch dem Zweck zum Schutz vor Leuten, die dann da reingucken wollen oder sowas in der Art, aber nicht als Mauer, als Gefängnismauer oder sowas in der Art. Und ein Vorurteil, was sehr oft oder sehr häufig noch vertreten ist, was mich auch ein bisschen schockiert hat. Zum Beispiel, ich werde ganz oft gefragt, gibt es denn bei euch noch Zwangsjacken und Gummizellen? Und vorab, nein, das gibt's nicht. nicht in der Form, woran jetzt viele denken. Also, die Zwangsjacke ist für viele heute so ein Symbol für die Psychiatrie und das ist natürlich auch sehr abschreckend. Und die Zwangsjacke gab es mal und sie hatte auch ursprünglich einen patientenorientierten Zweck und diente als Schutz für die Gefahr gegen einen selbst oder gegen andere. Und was heute einer Zwangsjacke am nächsten kommt, ist das Fixieren am Bett eines Patienten. Das bedeutet, die Person wird an den Hand- und an den Fußgelenken sowie am Bauch mit Gurten fixiert und ja, das hört sich natürlich jetzt leider auch erstmal nicht viel besser an als eine Zwangsjacke, aber eine Fixierung, das ist das absolute letzte Mittel der Wahl. Sowas wird auch nicht einfach so durchgeführt, wenn es dem Personal jetzt gerade so passt, weil der Patient einem jetzt gerade auf die Nerven geht. Und das darf man auch nicht einfach so durchführen. Das muss natürlich durch einen Arzt angeordnet werden und dafür braucht man auch eine richterliche Genehmigung. Ein Richter muss vorbeikommen, muss die Situation beurteilen. Das tut er dann auch und er sagt dann, eine Fixierung ist gerechtfertigt oder nicht. Natürlich passiert das dann alles schon, nachdem der Patient fixiert worden ist. Aber das sind alles rechtliche Sachen, die werden in der Folge auftauchen bei den rechtlichen Grundlagen und da nehme ich jetzt hier auch nicht viel vorweg. Und wenn jemand fixiert wird, dann auch aus dem Grund zur Gefahrenabwehr gegen einen selbst und oder gegen andere. Und wie gesagt, das ist das absolute letzte Mittel der Wahl und wird auch nur durchgeführt, in andere Mittel nicht mehr gegriffen haben. Und es bedeutet auch nicht, dass wenn jemand fixiert wird, dass die Person dann stramm und absolut bewegungsunfähig ans Bett gefesselt ist. Das heißt es nicht, die Arme und die Beingurte können unterschiedlich eingestellt werden, sodass auch eine fixierte Person zum Beispiel selbst essen kann, selbst trinken kann, hat Bewegungsfreiheit bei den Beinen. Und wenn jemand fixiert ist, dann muss auch jemand permanent mit dabei sitzen, nicht vor dem Zimmer und auch nicht alle halbe Stunde mal nach dem Gucken gehen, sondern da muss jemand mit am Bett mit beisetzen und die Patienten beobachten und bewachen. Und es werden auch regelmäßig die Gurte kontrolliert. Die Gurte dürfen auch nicht zu eng gemacht werden, das ist verboten. Und eine Fixierung selbst kann von unterschiedlicher Dauer sein, aber in der Regel ist die tatsächlich nur von kurzer Dauer. Das kann mal nur eine halbe Stunde sein, das kann aber auch mal eine Stunde sein, das kann aber auch mal 2 Stunden dauern. Das kommt auch darauf an, wie lange eine Fixierung von dem Richter oder der Richterin genehmigt worden ist. Aber eine Fixierung kann auch so ablaufen, dass zum Beispiel ein Patient oder eine Patientin, die ist so derart angespannt und oder will sich selbst verletzen oder will anderen wehtun, dass die Person auch selber sagt, ich möchte fixiert werden und legt sich freiwillig ins Bett und lässt sich fixieren, weil sie kooperieren möchte oder was auch immer. Solche Fälle gibt es auch, dass Patienten selber sagen, ich brauche das jetzt. Ich kann für nichts garantieren, ich muss jetzt fixiert werden. Solche Situationen gibt es, die sind relativ selten, aber die gibt es auch. Und wie gesagt, das ist auch kein Zustand, dass dann da die Person für 2-3 Tage am Stück fixiert am Bett liegt, das nicht. Das kann auch sein, dass das dann für eine halbe Stunde ist. Dann kriegt der Patient zum Beispiel noch Medikation, dem Patienten hilft halt diese Fixierung gerade in dem Moment unheimlich und nach einer halben Stunde kann er dann wieder losgemacht werden. Und das soll jetzt hier auch überhaupt gar kein Versuch sein, das alles schön zu reden. Das dient natürlich alles nur zur Aufklärung, ein bisschen zur Erläuterung, damit ihr vielleicht irgendwie ein bisschen nachvollziehen könnt, warum das gemacht wird, was für einen Zweck das hat. Ja, das hört sich natürlich unfassbar schlimm an, das ist auch schlimm. Ja, das ist für alle Beteiligten ein unschönes Ereignis, vor allem für den Patienten, insofern er nicht selber gesagt hat, ich möchte jetzt fixiert werden. Also wie gesagt, ich versuche das hier wirklich in keinster Weise schön zu reden. Ich mache das hier zur Aufklärung, damit ihr vielleicht wisst, warum, weshalb und warum. Ja, und falls ihr noch irgendwie Fragen dazu haben solltet oder so, könnt ihr uns natürlich gerne per Instagram schreiben oder auch eine E-Mail schreiben. Der Instagram-Name und die E-Mail-Adresse stehen in den Shownotes. Ein weiteres Vorurteil oder was ich ja auch oft gefragt werde, ob wir Zwangsjacken haben oder noch Gummizellen. Und Gummizellen, wie man sie vielleicht aus schlechten Filmen kennt, nein. Aber etwas in der Richtung haben wir tatsächlich noch in der Psychiatrie. Also so Gummizelle-Vorstellung ist bei den meisten erstmal so eine kalte Zelle mit Gummi ausgelegt, ganz in weiß, keine Fenster, nur so ein grelles Neonlicht und an der Tür gibt es eine kleine Schiebeklappe, wo man dann das Essen schnell durchschiebt. Nee, so in der Form gibt's das nicht. Wenn man es Gummizelle nennen möchte, dann soll er das tun, das ist aber an sich falsch. Es gibt sowas wie weiche Räume, nennen wir das, oder Time-Out-Raum, so nennen wir das zum Beispiel. Ich denke, jede Klinik hat da so ein bisschen eine andere Bezeichnung für, aber wie gesagt, es wird oft eher so weicher Raum genannt oder halt Time-Out-Raum und die sind auch in angenehmen Farben gestaltet. Also die Ausstattung vom Raum, die ist weich gestaltet, ja, also wie eine Gummizelle. Aber warum? Ja, alleine aus dem Aspekt zum Selbstschutz, dass die Person, die dann in dem Raum ist, sich halt nicht in irgendeiner Form selbst verletzen kann. Irgendwie den Kopf an die Wand schlagen oder Möbel zerbrechen und sich dann damit irgendwie selbst verletzen oder so. Das hat halt den Zweck, warum das so ist. Dass halt die Person, die dann sich dort drinnen aufhält, sich nicht selbst verletzen kann, dass dann auch überhaupt kein Raum geboten ist, um sich selbst verletzen zu können. Die Farben sollen oder sind auch ja angenehm gestaltet, dass dann es ist dann kein grelles Weiß von den Wänden bis zur Decke und am Fußboden. Es kann bunt gestaltet sein, ja, das kann dann sein, dass dann die eine Wandfarbe, die ist dann blau, die andere Wandfarbe ist dann gelb, Beispiel. Ja, also auf jeden Fall in angenehmen Farben gestaltet. Es gibt Fenster, ja, und es gibt auch Sachen zur Beschäftigung. Also nicht alle Räume, das ist auch je nach Ausstattung der Klinik und wie gesagt, das kommt auf die Klinik an. Die Einkliniken haben auch so einen Raum überhaupt gar nicht. Andere Kliniken haben einen sehr gut ausgestatteten Raum, wie zum Beispiel, dass dann die Person, die da drin ist, dann auch auf jeden Fall Beschäftigung hat, dass dann in der Wand dann zum Beispiel so ein Bildschirm eingearbeitet ist, ja, mit der dann mit Touch funktioniert und da kann dann entweder zum Beispiel Musik drauf abgespielt werden oder da können Spiele drauf gespielt werden, da können Sachen drauf geschrieben werden, da ist dann eine Tastatur beispielsweise, dass da so auch Beschäftigung mit eingebaut ist. In dem Raum selbst gibt es dann auch Lautsprecher für Musik, wenn gewünscht. Und ja, so Zweck des Raums ist eine Reizabschirmung. Da ist beispielsweise, da ist ein Patient, der ist psychotisch, der hört Stimmen und auf der Station ist es total unruhig. Es ist laut, da sind zwei Patienten, die streiten sich gerade miteinander und der psychotische Patient, der ist da total getriggert von. Und bevor es dem zunehmend schlechter und schlechter und schlechter geht, gibt es dann zum Beispiel dann den Raum für ihn als Option. Der kann dann in den Raum gehen zur Reizabschirmung, weil in dem Raum ist es ruhig. Der Raum ist lärmgeschützt. Und damit der Patient halt zum Beispiel zur Ruhe kommen kann, kann der in diesen Raum gehen. Oder wenn jemand massiv angespannt ist oder Stimmen hört, die ihm befehlen, andere Leute zu verletzen, dann kann die Person zum Beispiel auch in den Raum gebracht werden, um erstmal ja zu entspannen, um runterzukommen, um die Situation zu deeskalieren. Dafür sind halt solche Räume da und nicht wie in schlechten Filmen, dass die Leute dann da im besten Fall noch mit der Zwangsjacke in diesen kalten weißen Raum eingeschmissen werden und die da vorne am Rad drehen. Nee, also so in der Form gibt's das nicht. Es gibt einen weichen Raum, es gibt einen Timeout-Raum, aber der ist schön gestaltet. Der ist auch mit Fenstern ausgestattet, der hat eine Tür und die Person, die sich darin befindet, die ist auch unter Beobachtung. Die in der Regel haben die auch Fenster, wo man natürlich reingucken kann, was die Person gerade macht, was die Person gerade tut. Und die Person kann sich natürlich auch durch eine Notfallklingel sofort beim Personal melden. Also die Person hat immer eine Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen, sich zu melden. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel wir als Pflegeperson mit der Person zusammen in den Raum reingehen und der Person irgendwie, ja, zu helfen, dass die entspannen kann, ein bisschen runterkommen kann und die Situation zum Beispiel zu deeskalieren, ja. Ja, oder was auch so ein klassisches Vorurteil ist, dass in der Psychiatrie nur entweder so sedierte, sabbernde Patienten rumlaufen, die gar nicht mehr wissen, was mit ihnen passiert, oder das Gegenteil, dass da nur die Patienten verrückt am Rumschreien sind und verrückt am Lachen sind, das stimmt auch nicht. Wenn ein Patient beispielsweise mediziert wird von uns, er bekommt Medikamente und das manchmal muss man halt ein bisschen rumprobieren, welche Medikamente passen, welche passen nicht. Das ist einfach manchmal ein Prozess, der dauert. Wenn man ein Medikament dem Patienten gibt, dann heißt das nicht, dass das sofort fruchtet und funktioniert. Das ist eigentlich tatsächlich nur die Traumvorstellung. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Was dann halt schon mal sein kann, wenn dann ein Patient ein Medikament bekommt, dass derjenige sich sehr sediert fühlt und dann so auch auftritt. Aber dann werden die Medikamente sofort umgestellt. Ja, also der bleibt nicht in diesem sedierten, zappernden Zustand, wie das vielleicht so in Filmen dargestellt wird, nein. Und ja, ein schreiender Patient, der kommt schon mal vor, der kommt aber nicht nur in der Psychiatrie vor, der kommt auch in der Somatik vor. Aber auch hier muss man bedenken, die Menschen sind krank, die Menschen sind in einer akuten Situation. Und wenn die zum Beispiel ja psychotisch sind und Stimmen hören und mit diesen Stimmen nicht parat kommen und einfach mal laut schreien, weil die einfach gerade alles rauslassen müssen, dann ist das halt so. Also das ist jetzt auch nicht an der Tagesordnung, dass da auf Station, dass da voll das Chaos herrscht und dass da der eine Patient schreiend an der Decke hängt, der andere wippend, lachend in der Ecke sitzt und der wieder andere halt so sediert am Bett liegt. Also das stimmt jetzt so nicht. Das sind alles normale Menschen. Die Menschen haben halt eine Erkrankung, aber dafür sind die ja in der Psychiatrie. um behandelt zu werden. Wie andere Leute halt ins Krankenhaus gehen, sich operieren lassen, weil sie behandelt werden möchten, weil der Blinddarm entfernt werden muss, ja. Also wenn man eine psychiatrische Station betritt, dann sieht man ganz normale Menschen. Normale Menschen, die normal mit dir sprechen können. Normale Menschen, die ganz normal am Tisch sitzen, ganz normal alltägliche Dinge machen, die nicht schreien, die nicht sabbern. Also ja, also wer sich irgendwie sowas vorgestellt hat, der, ja, weiß ich nicht, der hat, glaube ich, ein bisschen zu viele Filme geguckt. Oder was auch genannt worden ist, dass die Therapieform, also dass wenn man an Psychiatrie denkt, dass derjenige dann an hier Elektroschocks gedacht hat, dass die Patienten, um die ruhig zu stellen oder um die zu therapieren, dass die dann so richtige Elektroschocks bekommen würden. Und sowas wurde mal zur NS-Zeit durchgeführt. Dort hat die Behandlung von psychiatrischen Störungsbildern einen enormen Rückschritt gemacht. Es gab unfassbar brutale Behandlungsmethoden in Anführungsstrichen hierbei, ja. Und ja, den Personen wurde unfassbar Schlimmes angetan. Und der Zustand hat sich natürlich dann eher auch verschlechtert und hat bei Leuten, also die haben dann da so eine Elektroschocks bei den Leuten durchgeführt, damals zur NS-Zeit. Und das hat bei den Betroffenen halt irreversible Schäden davongetragen und und damals zur NS-Zeit waren auch Leute mit psychischen Störungen, haben natürlich nicht dem Idealbild entsprochen und wurden auch umgebracht. Und ja, sowas wie Elektroschocktherapie gibt's heute nicht mehr. Was es gibt, ist die Elektrokonvulsionstherapie. Das gibt es heute noch. Aber das ist natürlich absolut nicht vergleichbar mit der damaligen Elektroschocktherapie. Und bei der Elektrokonvulsionstherapie, das ist für Betroffene zum Beispiel mit einer schweren Depression oder bei einer Katatonie. Dort werden den Personen auch keine Elektroschocks verpasst, sondern es werden kurze elektrische Impulse ausgelöst, die wiederum generalisierte Krämpfe im Hirn auslösen. Aber die Behandlung ist komplett schmerzfrei und diese Behandlung hat auch keine Folgeschäden für die Betroffenen. Aber dazu haben wir in Folge 1 und in anderen Folgen bereits ausführlich gesprochen, sind genauer darauf eingegangen, haben das erklärt. Falls das jemand interessieren sollte, der darf da gerne mal reinhören. Noch jemand hatte geschrieben, dass es das Vorurteil gibt, dass wenn man einmal dort gewesen ist, dass man dort auch nie wieder rauskommt. Dass wenn man da reinspaziert, dass die Türen hinter einen für immer verschlossen bleiben. Nee, das stimmt so nicht. Was es natürlich gibt, sind Patienten, die halt mehr als eine Behandlung benötigen oder mehrfach in die Klinik kommen, weil eine psychische Störung, wie zum Beispiel eine Schizophrenie, eine Depression, das ist halt also der Heilungsprozess, wobei gesagt, eine Schizophrenie ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht heilbar, aber der Behandlungsprozess ist ein unfassbar langer und schwieriger. Das ist dann oftmals halt nicht mit einer Behandlung getan, deswegen kommen auch viele Patienten mehrmals zur Behandlung, müssen mehrmals in stationäre Behandlung, aber einfach, weil es unfassbar schwer ist, natürlich mit so einer Erkrankung zu leben, damit zurechtzukommen. Ja, und deswegen sind halt vielleicht einige Leute mehrmals in Behandlung, heißt aber nicht, dass die ihr Leben lang da sind. Auch ein forensischer Patient, also jemand, der, also ein Mensch, oder eine Person, die eine Straftat begangen hat und dann keine Gefängnisstrafe bekommen hat, sondern eine Einweisung in die Psychiatrie, weil diese Person zum Beispiel aufgrund ihrer psychischen Erkrankung, aufgrund ihrer Schizophrenie die Straftat begangen hat und nicht richtig zurechnungsfähig war, kommt dann in eine forensische Psychiatrie. Und das heißt auch nicht, dass die ihr Leben lang da verbringen. Also die Behandlungsdauer in einer forensischen Psychiatrie, die ist erstmal auf unbestimmte Zeit. Das kann 5 Jahre dauern, die kann 10 Jahre dauern, die kann aber auch 50 Jahre dauern. Also die wenigsten forensischen Patienten sind ihr Leben lang dort. Die wenigsten, also kaum, fast keiner. Die meisten, also man spricht in der Regel so also je nach Delikt, ne, und je nach Ausprägung des Störungsbildes so 3 bis 5 Jahre. Aber wie gesagt, das kann auch 10 Jahre sein, das kann auch 15 Jahre sein. Aber kaum jemand, wirklich kaum jemand verbringt sein ganzes Ding in der forensischen Psychiatrie. Und auch selbst wenn, also irgendwann sind ja auch, Beispiel, jemand wird mit 40 in eine forensische Psychiatrie untergebracht, der wird auch alt, der wird auch 80, 70, wird krank und muss dann in Hospiz oder wird dann in eine Langzeiteinrichtung verlegt. Ja, also so ist es nicht. Auch ein forensischer Patient bleibt nicht sein Leben lang in der Psychiatrie. Und ja, ich denke halt auch gerade, weil halt die Psychiatrie selbst mit so vielen negativen Vorurteilen behaftet ist, die wir jetzt gerade hier angeschnitten haben, sind auch automatisch die Personen, die dann dort in eine Behandlung gehen, auch direkt automatisch mit etwas Negativem behaftet und werden automatisch in eine Schublade gesteckt. Also, dass zum Beispiel jemand, der psychisch krank ist, automatisch irgendwie einen Knacks hat, irgendwie nicht mehr alle bei sich hat oder so. Nee, das stimmt so nicht. Also, dein Arbeitskollege, dein Vorgesetzter, deine Schwester, dein Bruder oder vielleicht sogar dein bester Freund kann psychisch krank sein, ohne dass du überhaupt irgendwas merkst, ohne dass du überhaupt irgendwas mitbekommst. Weil nicht alles muss immer direkt nach außen getragen werden. Es kann auch jemand psychisch krank sein und alles super im Griff haben. Der kann einen Job nachgehen, der kann eine Familie gründen, der kann seinen Alltag gut meistern, weil der in Therapie war, weil der in Behandlung war oder aktuell noch in Behandlung ist. Es kann auch jemand, der nicht psychisch krank sein, die total bizarr vorkommen, ohne dass der eine bestimmte Diagnose hat, weil es einfach sein Charakter ist. Weil, ne, wisst ihr, was ich meine? Ich versuche hier irgendwie zu sagen oder verständlich rüberzubringen, dass jemand, der psychisch krank ist, nicht automatisch verrückt ist oder einen Hau weg hat. Das ist halt so, ich glaube, mit das größte Vorurteil, was halt existiert und so auch so das vordergründigste Vorurteil. Aber was ich auch finde, heute wird gerade generell mit dem Thema psychische Erkrankungen, psychische Störungsbilder oder krank sein, damit wird transparenter umgegangen und ein psychiatrisches Störungsbild findet mehr Anerkennung als früher, wie ich finde. Wichtig ist natürlich weitere Aufklärung. Das ist, was wir hier zum Beispiel im Podcast machen. Wir erzählen euch was über Depressionen, über bipolare Störungen, über Schizophrenie, über Essstörungen, um Vorurteilen, um Stigmatisierung aus dem Weg zu gehen und aus dem Weg zu räumen. Das ist so mit unser Ziel hier von unserem Podcast und hoffen auch, dass wir damit auch Gehör finden, dass wir halt mit diesem Podcast einigen von euch halt das alles etwas näher gebracht haben, dass ihr etwas gelernt habt, dass ihr, ja, vielleicht auch etwas anders darüber denkt, dass ihr vielleicht einen Aha-Moment hattet oder dass ihr, keine Ahnung, ihr seid ein Angehöriger oder eine Angehörige von einer betroffenen Person, die einfach ein bisschen Aufklärung, Verständnis sucht. Ja, und für sowas machen wir das hier. Ja. Wir wollten diese Folge bzw. die Sonderfolgen wollen wir recht kurz halten. Die soll nicht zu lang sein, kurz und knackig einfach nur. Wie gesagt, Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge immer gerne gesehen und gehört. Schickt uns die per Instagram oder per E-Mail. Die steht in den Shownotes. Und ich würde diese Folge auch gerne jetzt abschließen. Und wir schließen unsere Folgen auch immer mit einem Zitat ab. Und diesmal ist das Zitat: Die Unwissenheit kommt der Wahrheit näher als das Vorurteil. Zitat Ende.